Oh, Entschuldigung.
Hauen Sie sich nicht wieder alles umtrocknen.
Am besten ist die Energy-Tasse, die hier steht.
Ja, von den lieben Kollegen von Energy, die uns sogar zuhören. Die haben sich heute auch gemeldet, dass sie sich sehr freuen, dass ich noch ein bisschen an sie denke mit der Tasse.
Ich hätte gerne Hoffmann-Kollmann-Tasse neben Hoffmann-Kollmann-Bettwäsche und Hoffmann-Kollmann-Postern und Hoffmann-Kollmann, irgendwann machen wir so einen Merch-Stand auf. Kam heute eine Hörerin auf die Idee.
Und wissen Sie, was ich auch toll fände, wenn wir das alles schon machen? So ein Hoffmann-Kollmann-Badeschaum vielleicht. Oh. So, wie könnte der heißen?
Wie könnte der riechen?
Hoffmann-Kollmann, so ein bisschen nach...
Hanf? Rotwein?
Der Hoffmann-Kollmann, ja.
Dampfer der guten, er würde heißen, der Dampfer der guten Laune.
Ja.
Im Badeschaumformat.
Im Spritzformat.
Und dann würde er nach Aperol riechen. Richtig. Oder nach Glühwein.
Oder nach Lebkuchen.
Geile Scheiße.
Das riecht aber auch ganz gut, das hat uns Hörerin Claudia zugeschickt hier, ne?
Apropos,
Badeschaum.
Claudia hat uns noch lustige Sachen, haben wir schon angefangen mit dem Podcast?
Wenn Sie bereit sind, dann kommen wir.
Ich bin bereit.
Sind Sie soweit?
Ja.
Na gut.
Hoffmann und Kollmann, völlig überzogen, der Podcast.
Der Dampfer der guten Laune im Badewannenformat, Hoffmann, und Sie lachen schon wieder so. Irgendein Buch wurde uns noch zugeschickt, was ist denn das?
Claudia, und es riecht auch noch geil, nach ihren Räucherstäbchen. Liebe würde Slow Sex machen, Sex, der Frauen und Männer wirklich glücklich macht. Das ist ein Taschenbuch. Und,
das persönlich an Sie geschickt wurde,
lernt man,
oder?
Nein, für uns beide. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Für alle Langzeitpaare und solche, die es werden wollen. Herr Kollmann.
Was steht da drin?
Also, weiß ich nicht. Ich lese mal so. Also, ich bin mal beim Inhaltsverzeichnis. Unsere Slow-Sex-Story, die Kurzversion.
Wieso muss es hier im Podcast eigentlich immer wissen? Um Sex gehen, Frau Mann?
Das ist doch nicht...
Es geht immer von
kann
Ihnen
ich doch
aus.
Nicht. Nein, das hat mir Claudia zugeschickt. Wie Slow-Sex euer Leben verändern wird... was ist Slow Sex? Was habe ich als Mann von Slow Sex? Slow Sex ist eine eigene Kategorie. Drei Prinzipien von Slow Sex. Die können wir uns mal ganz kurz angucken. Was heißt eigentlich Slow? Ich bin ja mehr so für schnell und kurz, weil man hat ja noch andere Dinge zu tun.
Frau Hoffmann.
Was denn? Drei Prinzipien. Entspannung. Oh Gott, ich bin so unentspannt in meinem Leben. Achtsamkeit. Also ich achte mehr so auf mich. Und Absichtslosigkeit. Das trifft alles nicht so auf mich zu. Okay, ich werde es trotzdem lesen.
Ach, Frau Hoffmann.
Herr Kollmann.
Sagen Sie mal, ich wollte Ihnen was Wichtiges mitteilen. Ein Forscherteam hat herausgefunden, dass die Denkfähigkeiten des Menschen offensichtlich altersabhängig sind.
Was soll das denn heißen? Entschuldigung.
An uns auch schon fest. Und man durchgehend schlauer wird, zumindest bis zum, jetzt habe ich ein bisschen Angst, bis zum 35. Geburtstag. Ich meine, der ist bei Ihnen ja schon lange her. Aber ich werde am Montag 35 und dann geht es bergab, Frau Hoffmann. Geht es dann bergab mit 35?
Das weiß ich nicht. Also, ja, doch. Warte mal, die Denkfähigkeit oder was?
Die Denkfähigkeit des Menschen. Ja?
Das heißt, Sie haben jetzt noch bis Montag Zeit, so richtig viel zu denken und danach.
Und schlauer zu werden auch. Und dann geht es nach unten. Dann
haben Sie eine Menge vor bis Montag, Herr Kollmann.
Ja, deswegen müssen wir schnell machen, Wolfgang. Ich habe heute nicht mehr viel Zeit für Sie.
Okay.
Sagen Sie mal, geht es denn auch so, haben Sie auch so ein Schlafdefizit und so Kaffee geplagt durch diese US-Wahlen? Ich komm nicht zum Schlafen. Ich habe immer das Gefühl, ich verpasse was.
Nee,
und
der
will
Kaffee lässt
gehen.
Mich nicht wach, aber so WhatsApp, die nachts reintrudeln, die machen mich wach.
Sie meinen meine WhatsApps?
Ja.
Ja, ich möchte halt mit Ihnen den Moment teilen.
Um wie viel Uhr haben Sie mir heute Nacht geschrieben?
0.31 Uhr.
Da kam dann, ach wach, jetzt geht's richtig ab. Und ich dachte mir, wovon redet der Kerl? Und dann gucke ich heute Morgen erst wieder aufs Handy, weil ich mir denke, also Trump ist der Letzte, der mir meinen Schlaf klaut. Und es hat sich überhaupt nichts getan in den Zahlen, Herr Kollmann. Ich drücke jetzt nochmal wieder auf
F5. Unser ZDF-Washington-Korrespondent Elmar Thewesen, der letzte Woche zu Gast war, der hat heute Nacht um 0.20 Uhr gesagt, dass es jetzt gleich eine große Ansprache von Trump gibt und da muss man drauf gefasst sein. Deswegen wollte ich Sie wachkriegen, Frau. Ja,
vielleicht liegt es am Internet, aber es
264 Stimmen immer noch für Joe Biden, 214 für Donald Trump.
Ja, da hat sich noch nichts anderes getan, aber vielleicht trauen die sich auch nicht, auf die 270 zu gehen, obwohl er die vielleicht schon längst hat. Man weiß es nicht.
Wissen Sie was, Frau Hoffmann, was ich so spannend finde?
Was denn?
Man hört uns ja jetzt zeitversetzt, ne? Also viele hören uns vielleicht jetzt noch am Freitagabend, nachdem das produziert wurde, aber viele hören uns auch schon erst am Sonntag vielleicht oder am Montag oder am Dienstag.
Und da wissen die schon
alle. Für die ist das ja alles schon gelaufen. Das heißt, wir sprechen gerade in die Zukunft eigentlich, ohne zu wissen, wie die Zukunft aussieht. Ist das nicht verrückt?
Wow. Ich glaube, ich spreche in eine Zukunft hinein, in der Joe Biden Präsident ist.
Ja.
Aber wer weiß es wirklich?
Wer
könnte solche Fähigkeiten haben?
Ah, vielleicht, lassen Sie mich mal überlegen, ich kenne da jemanden. Und zwar...
Was eine sensationelle Überleitung.
Ja, wirklich, radiopreisverdächtig. Ich habe ja jemanden, Frau Hoffmann, und zwar den Weltmeister der Mentalmagie haben wir heute zu Gast. Wir schalten live nach Nürnberg zu Christoph Kuch.
ob der darauf vorbereitet ist, dass wir jetzt anrufen?
Der wusste schon von einem Monat wahrscheinlich.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Frau Hoffmann, unser heutiger Gast weiß mehr als viele andere Menschen. Zumindest lässt er sein Publikum das glauben. Er ist Mentalmagier und kann vermeintlich Gedanken lesen. Was dahinter steckt und was ihn daran fasziniert, das erzählt uns heute hier im Gespräch. Uns aus Nürnberg zugeschalten ist der Mentalmagier, der Weltmeister sogar im Mentalmagieren. Christoph Kuch.
Hallo.
Christoph,
hallo. Hallo, grüß euch.
Christoph, was sagt man jetzt? Du bist Weltmeister, Mental-Weltmeister Magier.
Es heißt tatsächlich, und das macht die ganze Sache ein bisschen kompliziert, das heißt, ich bin Gewinner der Weltmeisterschaft der Magie in der Sparte Mentalmagie.
Okay.
Also so kompliziert kann man es dann tatsächlich machen, weil es gibt natürlich ganz unterschiedliche Sparten der Magie.
Aha.
Und dieser Zauberkongress, der alle 3 Jahre stattfindet, der Zauberei, der vereint eben alle Sparten. Also gibt es die große Illusionen, es gibt die Kartenmagie und eben eine Sparte ist die Mentalmagie und die konnte ich dann für mich entscheiden.
Hast du gewusst, dass wir auf dich zukommen werden diese Woche?
Na klar, das ist auch immer die erste Sache, die ich weiß. Die erste Frage ist meistens immer die gleiche. Wusstest du, dass wir dich anrufen oder wusstest du das?
Oh nein, also wir haben das gerade nicht neu erfunden, verdammt.
Der Gag ist tatsächlich nicht neu, aber ich bin gespannt auf weitere.
Alles hat bei dir irgendwo auch angefangen, wie bei wahrscheinlich vielen kleinen Magiern mit einem Zauberkasten. Hast du damals schon gewusst, das ist genau mein Ding, da komme ich nicht mehr von weg?
Tatsächlich ging es dann relativ schnell, als ich die ersten Erfolge hatte bei Familie samt Hund, die mit meinen Kunststücken zu begeistern, war es dann bei mir tatsächlich relativ schnell so, als ich gesagt habe, ich muss da irgendwie dabei bleiben. Und es gab damals in Nürnberg tatsächlich einen Zauberladen, den ich dann als Stammkunde fast jeden Tag besucht habe und mir neue Dinge gekauft habe. Und so kam das dann langsam ins Rollen, dass es mir eben dann, dass es über das Normale, ich kriege meinen Zauberkasten und irgendwann landet der dann im Eck, dass das da darüber hinausging und ich dann die Leidenschaft für mich tatsächlich entdeckt habe.
Mit 16 Jahren hast du, kann man sagen, deinen ersten Meister kennengelernt, der dich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Wie kann man sich so eine, ich sage jetzt mal, Zauberlehre genau vorstellen?
Der Zauberlehrling.
Ja, ist tatsächlich so gewesen, weil zu meiner Zeit, ich bin ja auch schon ein paar Jahre älter, gab es ja noch kein Internet. Das heißt, man konnte auch nicht wissen, wo man Tricks bestellen kann, wo man Bücher bestellen kann, wo man Videos bestellen kann. Und deswegen war das damals relativ üblich, dass man sich einen Zaubermeister gesucht hat, der einen unter die Fittiche genommen hat, so ein bisschen eingeweiht in die Geheimnisse, aber auch eben in die Versandhäuser, sage ich mal, wo man Zaubertricks bestellen kann. Und das war mein lieber Freund Werner Fleischer, der mich dann 3 Jahre privat unterrichtet hat und mir wirklich die einschlägigen Griffe und die ganzen Standards mal so beigebracht hat. Und mir auch wirklich gezeigt hat, wo ist meine Stärke. Also ich war nie der mystische Zauberer, bei mir wirkt es einfach nicht, wenn ich eine Katze auf die Bühne stelle und irgendwelche magischen Handbewegungen mache. Es muss unterhaltend sein, es muss lustig sein. Und da hat er mich so ein Stück weit begleitet.
Christoph, hatten da Mama und Papa schon ein bisschen Pipi in der Hose, weil sie dachten, aus dem Jungen wird nichts Gescheites, der zaubert die ganze Zeit nur?
Also ich musste meinen Eltern tatsächlich versprechen, dass ich noch was Gescheites lerne, wie es bei uns heißt. Also dass ich noch ein Studium mache. Und da bin ich auch letztendlich froh, dass ich das tatsächlich getan habe. Also eine Basis zu haben, ist immer ganz schön. Und man muss ja auch nicht, wie sich's entwickelt und wo mich das tatsächlich dann auch hinführt, die Magie.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist jetzt nicht so der Typ für das Mystische. Das heißt also, irgendwelche Jungfrauen schweben jetzt bei dir nicht auf der Bühne, sondern das, was du machst, das spielt sich im Kopf ab. Mentalmagie nennt sich das. Magst du uns kurz erklären, was da dahinter steckt?
Ja, also Mentalmagie, wie schon vorhin gesagt, ist eine Form der Zauberkunst. Das heißt, ich nutze halt keine Karten, ich nutze keine Jungfrauen, sondern bei mir ist es tatsächlich der menschliche Geist, mit dem gearbeitet wird. Und ich auf der Bühne eben vermeintlich den Anschein erwecke, Gedanken lesen zu können, was ich natürlich nicht kann und da bin ich auch sehr offen. Aber ich vermittle eben den Anschein, dass ich eben wüsste, an welches Wort jemand denkt, was er vielleicht gemalt hat, ohne es tatsächlich wissen zu können. Und das ist dann tatsächlich die Mentalmagie, die natürlich weniger visuell ist als irgendwelche schwebenden Jungfrauen, irgendwelche Hasen aus dem Zylinder und dadurch natürlich viel mehr von der Geschichte, von dem Drumherum leben. Und das ist so die Hauptaufgabe des Mentalmagiers, die ganze Sache einfach spannend zu halten.
Jungfrauen sind ja auch schwieriger zu finden in der heutigen Zeit. So.
Heutzutage ganz schwierig.
Das Thema Psychologie spielt also eine ganz große Rolle. Die menschliche Psyche, mit der du dich beschäftigst. Das heißt, du hast wahrscheinlich hinter dir die ganzen Bücher, die ich da sehe über Videoskype, beschäftigen sich wahrscheinlich auch mit menschlicher Psychologie, richtig?
Teils. Also es ist wirklich bunt gemischt von Psychologie, eben auch dann die Zauberkunst. Also die Zauberei ist natürlich immer noch eine große Leidenschaft von mir, auch wenn das, was ich jetzt mache, eben so ein bisschen was anders ist. Aber tatsächlich, ich habe als Schwerpunkt während meines BWL-Studiums auch Wirtschaftspsychologie belegt. Und dann kam tatsächlich erst zu der Schwenk in diese Mentalmagie, weil ich gedacht habe, das zu kombinieren, das ist total spannend und schafft für die Leute vielleicht so ein bisschen einen seriöseren Touch. Weil leider ist es tatsächlich so, dass die Magie so ein bisschen in Deutschland so ein bisschen verrufen ist. Also wir haben ganz, ganz tolle Zauberkollegen in Deutschland, aber Zauberei ist immer noch so ein bisschen im Kopf. Schlechte Gags, Zaubern ist was für Kinder, Glitzer, Jacketts, irgendwas in der Art, was es tatsächlich aber nicht ist. Und irgendjemand hat mal gesagt, Mentalmagie ist die erwachsen gewordene Form der Zauberkunst. Und das ist tatsächlich so ein bisschen so. Und klar, Psychologie ist wichtig, aber Psychologie ist bei uns Zaubern immer wichtig, denn Ablenkung ist auch eine Form der Psychologie oder ein Thema, was in der Psychologie vorkommt. Insofern, ja klar, menschliche Psyche und Psychologie hängt noch ein bisschen enger zusammen, aber alle Zauberer sollten eigentlich gute Psychologen sein und den Menschen so ein bisschen mehr einschätzen können, als das vielleicht der Normalsterbliche kann.
Dass du darin sehr, sehr gut bist, das zeigen etliche Auszeichnungen. 2011 zum Beispiel Deutscher Meister, 2012 hast du dich im britischen Blackpool gegen 160 Konkurrenten aus 26 Ländern als Weltmeister der Mentalmagie durchgesetzt. Ich habe gelesen, dass du dich da 10 Jahre knapp oder sehr, sehr viele Jahre zumindest darauf vorbereitet hast. Kannst du uns kurz mal erklären, was da in dieser Nummer, die du da vorgeführt hast, genau passiert ist?
Also tatsächlich ist es häufig so, dass sich eine Nummer über viele Monate oder Jahre auch entwickelt. Also ich habe die Nummer schon früher vorgeführt, aber in der Form, die ich bei der Weltmeisterschaft gezeigt habe, war es tatsächlich dann ein 10-Jahre-Prozess. Die Nummer ist letztendlich, ich spreche so ein bisschen über die Titanic und es gibt tatsächlich ein Buch, in dem das Ereignis der Titanic scheinbar vorhergesagt wurde und das wurde 14 Jahre vorher schon veröffentlicht. Gibt es tatsächlich, ist erhältlich und da rede ich so ein bisschen drüber und frage dann eben, ob das Zufall war oder doch jemand vielleicht übersinnliche Fähigkeiten hatte. Und dann sage ich, ich unternehme mit meiner Zuschauerin eine Reise zum Wrack der Titanic. Und während dieser Reise frage ich sie verschiedene Dinge, also zum Beispiel den Namen unseres Bootes, die Tauchtiefe, wo wir zum ersten Mal die Titanic sehen und die Jahreszahl auf einer Münze, die wir irgendwo am Boden bei dieser imaginären Tauchreise finden. Und sie nennt das nicht, also sie sagt es nicht laut. Nach dieser Reise hole ich sie eben nach oben zu mir auf die Bühne, gebe ihr einen Brief in die Hand, sie macht den Brief auf. Sie nennt zum ersten Mal, für welchen Namen des Tauchbootes sie sich entschieden hat, für welche Tauchtiefe. Das steht genau in dem Brief drin, also auf den Meter genau und auch der Name. Und das Finale ist letztendlich, ich habe eine Kette um meinen Hals. Sie sagt, für welche Jahreszahl sie sich entschieden hat. Ich nehme die Kette vom Hals ab, da ist eine Münze dran. Die Münze hat ein Loch. Und weil sie eben an der Kette ist und auf dieser Münze ist eingraviert die Jahreszahl, die Zuschauerin nur gedacht hat. Das ist der Effekt.
Ich bin ja so eine Skeptikerin, ne?
Das ist gut.
Christoph.
Das sind mir die Liebsten.
Das sind mir die Liebsten, wenn du die aufs Eis führen kannst, ne? Das ist ja nichts Übersinnliches, das sagst du ja selber. Das ist irgendwas, was ist das? Das ist Fertigkeit abzulenken, das ist raffiniertes Umsetzen von was ist das denn? Du musst ja gar nichts, niemand verrät hier irgendwas, aber wo ist so die Grundfertigkeit, die du hast?
Alles von dem, was du gerade genannt hast, tatsächlich. Also es ist Ablenkung, es ist Fingerfertigkeit, es ist so ein bisschen Einschätzen, also Menschen einschätzen, in welche Richtung sie sich bewegen. Aber letztendlich ist es einfach ein Trick. Mhm. Und wie der funktioniert, das darf ich
das
nicht.
Das verrät man nicht. Christoph, wir haben so ein paar Schnittstellen. Ja, wir kennen zusammen Pete Hartling, den Vize-Weltmeister beim Zaubern. Ich war auch schon mal im Magic Castle und alles ist magisch und es gibt ganz viele Circle. Und jetzt ist die Frage bei diesen Mentalmagiern. Die einen, die machen Zaubertricks mit Karten, die anderen lassen Dinge verschwinden, die einen lassen halt die Jungfrauen schweben. Seid ihr untereinander sehr vernetzt oder gibt es ja so ein Ranking zwischen das ist eine coole Zaubersache und das ist so weniger cool? Wo sind die Mentalmagier da?
Also tatsächlich ist die Mentalmagie eine, ja, ich sag mal, recht unbeliebte Sparte in der Zauberkunst.
Warum?
Also, ich jetzt,
weil es ja schwierig ist, oder?
Naja, die Mentalmagie hat halt nicht diese Visualität. Sie basiert weniger auf Fingerfertigkeit, wo die Zauberer natürlich total drauf stehen, dass irgendwas erscheint, verschwindet oder sonstiges. Sondern die Mentalmagie ist eigentlich mehr eine Geschichte, die zu einer Auflösung hinführt. Und diese Auflösung ist dann eben das Magische. Es gibt nun leider mal auch viele Kollegen, die sich die Unwissenheit der Zuschauer zunutze machen und dann behaupten, sie hätten tatsächlich Fähigkeiten, was ich ja definitiv nicht tue. Und eben behaupten, sie sind Menschenleser, sie können dann Augenbewegungen ablesen, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Und da bin ich ein ganz großer Skeptiker, was das angeht. Und das schafft so ein bisschen einen schlechten Ruf unter den Magiern tatsächlich. Mhm. Aber es gibt, wie gesagt, ganz tolle Kollegen. Peter ist, wie gesagt, einer davon. Und man setzt sich zusammen, man tauscht sich aus, man ist ganz offen, weil man kann ja nicht alles selber machen. Also man kann nicht Regie führen, man kann nicht Licht, Ton und alles machen. Das gehört ja alles zu einer Show dazu. Und deswegen sind wir Mentalmagier einfach, oder wir Magier allgemein, immer auch auf ein gutes Team angewiesen. Und da gehören andere Zauberer dazu, die einen natürlich auch da tricktechnisch und vortragsmäßig beraten.
Und deine Frau gehört auch dazu, denn die muss sich öfter mal als Versuchskaninchen zur Seite stellen.
Nein, du machst mit der nicht auch noch irgendwelche Mentalmagier-Tricks.
Naja, das Ding ist, ich kann mich als Mentalmagier natürlich nicht wie normaler Zauber vor einen Spiegel stellen und irgendwelche Griffe üben. Das heißt, ich brauche ja jemanden, der zum Beispiel an irgendwas denkt. Und da ist natürlich meine Frau und mittlerweile natürlich auch meine Kinder, die ja jetzt auch schon ein bisschen älter sind, die primären und ersten Opfer, die da herhalten müssen. Meine Frau ist dann meistens auch schon ziemlich genervt, weil die mich natürlich schon 20 Jahre lang auch auf dem Weg begleitet. Und die ist jetzt nicht mehr so überrascht tatsächlich. Aber ich brauche natürlich jemanden, dem ich zum ersten Mal meine Effekte, meine Ideen auch zeigen kann.
Wir stellen uns zur Verfügung.
Kommst du mit einer 5 nach Hause und Papa weiß es schon. So, oh Gott. Ja, wie gemein.
Christoph, wir haben jetzt öfter schon gehört, dass deine ganzen Tricks vor allem auch auf so psychologischen Erkenntnissen beruhen. Warum ist es denn so, dass wir als Zuschauer so oft diesen irrationalen Denkmustern erliegen oder Dinge tun, die eigentlich unlogisch sind?
Weil wir in unseren Köpfen Dinge fest abgespeichert haben. Also zum Beispiel ist es ja so, dass du, wenn du Auto fährst, nicht mehr drüber nachdenken musst, dass du jetzt einen Gang schalten musst, dass du Blinker setzen musst. Das passiert ja alles automatisiert. Und in unseren Köpfen sind einfach Muster hinterlegt. Zum Beispiel, wenn ich dir sage, denk an Werkzeug, denken die meisten nur mal an Hammer. Das ist einfach so. Ja?
Ich hatte jetzt eine Zange im Kopf.
Das siehst du. Und ja? Also Musikinstrument, häufig Geige. Kommt einfach, wenn du ganz spontan antwortest, einfach am meisten. Und Zahl von 1 bis 10 ist meistens die 7. Und da gibt es eben psychologische Studien drüber. Die kann man sich natürlich zunutze machen. Aber das stößt natürlich sehr schnell auch an seine Grenzen. Und deswegen muss eben der Mentalmagier einerseits diese Methoden vielleicht nutzen, aber sich durch Tricks eben absichern. Weil ich kann natürlich nicht auf die Bühne gehen und 50% Trefferquote haben. Das wäre relativ schwach. Das heißt, ich muss mindestens 90-95% sicher sein, dass das, was ich auch mache, funktioniert. Weil Menschen sind klar einschätzbar, aber Menschen versuchen natürlich auch aus dieser Einschätzbarkeit so ein bisschen auszubrechen. Und das macht es dann relativ schwer. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass ich lieber mit Frauen auf der Bühne arbeite als mit Männern. Erstens ist es ein schöneres Bild auf der Bühne, wenn da noch jemand neben mir steht. Zum Zweiten ist es aber tatsächlich so, Frauen sind offener für sowas. Wenn ich einen Mann auf die Bühne hole, ist immer so ein leichter Konkurrenzkampf. So ungefähr, dem will ich es jetzt zeigen. Ja? Der kriegt mich nicht. Bei Frauen ist es eher so, die ganz unbewusst unterstützen mich eher und sagen, ja, ich will aber, dass es funktioniert, weil ich möchte, dass der meine Gedanken jetzt in dem Moment liest. Also es ist tatsächlich viel häufiger so, dass Frauen da viel besser einschätzbar und auch viel offener sind.
Wir sind besser beeinflussbar, wollte er eigentlich sagen. Das hat er sich nur nicht getraut zu sagen.
Das glaube ich jetzt eher nicht.
Also du sagst, es gibt auch Menschen, bei denen das nicht so gut funktioniert. Kannst du die dann einschätzen? Also es sind vielleicht eher Männer, bei denen das vielleicht mal daneben gehen könnte. Mhm.
Also es gibt bestimmte Effekte, die ich nur mache mit Leuten, wo ich wirklich sehe, dass die offen sind. Also es gibt da so bestimmte Methoden. So ein bisschen macht es natürlich auch die Erfahrung, wenn man ins Publikum schaut und man sieht Leute, die mit verschränkten Armen da sitzen, die den ganzen Abend nicht lachen. Vielleicht sind sie einfach schlecht drauf, hatten einen schlechten Tag und genießen trotzdem die Show. Aber das sind jetzt Leute, die würde ich nicht unbedingt dran nehmen. Sondern ich versuche schon Menschen zu finden, die offen sind, die die klatschen, die lachen, die auch mit ihrem Nachbarn mal reden, weil die einfach für mich den Eindruck machen, als hätten sie mehr Lust, jetzt gerade zu mir auf die Bühne zu kommen. Und es ist ja häufig schon so, dass Leute Angst haben, tatsächlich auf die Bühne zu kommen. Und deswegen versucht man natürlich immer, welche zu finden, die auch zumindest zweitrangig bereit sind, auf die Bühne zu kommen. Ja, nichts schlimmer, wenn der Erste sagt, er kommt nicht auf die Bühne, weil dann hast du den ganzen Abend zu kämpfen mit Leuten, die sagen, sie wollen nicht auf die Bühne kommen. Da sind die Deutschen so ein bisschen anders als vielleicht die Amerikaner, um bei dem Beispiel zu bleiben.
Was mich interessieren würde, Christoph, gibt es einen Trick, der dich selbst immer wieder aufs Neue überrascht?
Für sich selber?
Ja, für dich selber, weil du sagst, ach cool, das funktioniert immer wieder aufs Neue.
Oder, so meinst du. Ja. Ich dachte schon, du denkst, Mensch, wie habe ich das jetzt wieder gemacht?
Magic.
Das Interessante ist, je einfacher das Trickgeheimnis, umso mehr erstaunt ist man natürlich auch, dass das wirklich so funktioniert. Und das sieht man dann häufig auch nur, wenn man es einfach dann ausprobiert. Den Zuschauer interessiert ja nicht, wie schwer das Geheimnis ist. Den Zuschauer interessiert ja nur, wie der Effekt auf einen selber wirkt. Und es gibt natürlich sehr aufwendige Effekte, die aber trotzdem auch noch sehr, sehr leicht rüberkommen sollen und sehr, sehr spielerisch rüberkommen sollen. Ja, da gibt es schon noch ein, zwei Effekte, wo ich mir jedes Mal denke,
toll,
ob ich das so gut ankommt. Ja. Mhm.
Gibt es skeptische Nachbarn oder Freunde, die dir nicht richtig über den Weg trauen, weil sie denken, das kann kein Trick sein, da ist irgendwas anderes dahinter, mit dem spiele ich nicht mehr?
Also für Pokerrunden bin ich seit Jahren nicht mehr eingeladen worden.
Komisch.
Also meine Kinder spielen noch Kanaster mit mir, aber wenn ich dann gewinne, heißt es, naja klar, momentan mal
gewinnen. Papa hat wieder geschummelt. Im Sommer, Christoph, hast du bei Facebook gepostet, keine blinkenden und hupenden Autos, keine Livestreams, ich will mein Publikum spüren, sie lachen und staunen, sehen, hören und fühlen. Jetzt haben wir mittlerweile ja wieder einen zweiten Lockdown seit knapp einer Woche. Wie sehr leidest du beruflich jetzt unter dieser Zeit? Es stand auch eine größere Tour, habe ich gesehen, auf der Homepage, die über das ganze Jahr über gelaufen, ja auch ins nächste Jahr rein. Wie ist das für dich aktuell momentan, diese Zeit?
Ja, die Zeit ist natürlich schon extrem schwierig. Ich weiß gar nicht, wie viel 50 Auftritte ich abgesagt bekommen habe über die letzten 8 Monate. Und das Problem, was ich halt sehe, ist, dass ein Ende noch nicht wirklich absehbar ist. Also selbst wenn der Lockdown jetzt am 1. Dezember wieder vorbei wäre, ist die Frage, ob die Leute dann einfach auch Lust haben, in Theater zu gehen, ob sie dann wieder so offensichtlich Tickets zu kaufen und rauszugehen. Das heißt, ich glaube schon, für uns Künstler wird es noch so ein bisschen dauern. Tatsächlich hat mir der Lockdown am Anfang, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber es hat mich sogar ein bisschen wieder geerdet, wieder ein bisschen runtergeholt. Irgendwann war es dann so, als ich die ersten Auftritte dann im Sommer wieder hatte, habe ich gemerkt, wie immens wichtig tatsächlich dieses Publikum einfach für einen ist. Und deswegen habe ich ja auch dieses Post dann abgelassen. Wenn Leute klatschen und wenn Leute lachen und wenn Leute verwundert sind, staunen und Spaß haben, dann ist es einfach wirklich auch das Brot des Künstlers. Das ist ein abgedroschener Spruch, aber ich finde trotzdem, dass das irgendwie auch zählt. Und klar, finanziell ist es natürlich für uns Künstler momentan alles schwierig, weil wir nicht alle auf den Gehaltsebenen, wie jetzt von mir aus die Ehrlich Brothers, um in meinem Sparte zu bleiben, die ja wirklich Hallen gefüllt haben in den letzten Jahren, sind. Das heißt, wir müssen einfach schauen, wie wir da klarkommen. Und ich habe da so ein bisschen auch überlegt, wie man sich die Zeit nutzen kann, weil ich wollte nicht diese Zoom-Meetings machen. Also viele Kollegen haben dann irgendwelche Zoom-Auftritte geschalten und das ist mir alles so ein bisschen zu fremd. Also ich möchte wirklich die Leute vor mir haben. Ich möchte die Leute spüren, sehen und auch authentisch vor mir haben. Und deswegen habe ich das nicht gemacht, aber ich habe mit zwei Freunden zusammen eine Online-Zauberschule gegründet, die Secret School. Und da bringen wir interessierten jungen Zauberern, aber auch erfahrenen Zauberern mit ganz tollen Dozenten, bringen wir Zaubern bei. Und das ist eine Sache, die wir jetzt tatsächlich dann auf den Weg gebracht haben. Und das hätten wir ohne Corona wahrscheinlich nicht auf den Weg gebracht. Und deswegen ist das ganz, ganz toll und macht unheimlich viel Spaß, dieses Secret School da eben aufzubauen.
Zweiter Ausbildungsweg, Hoffmann-Kollmann, ja, die Zauberlehrling.
Bin ich dabei.
Christoph, Gibt es eine Zeit, mal abgesehen von Corona, gab es mal so Wellen, wo du sagst, da waren Menschen über Jahrzehnte vielleicht nicht so interessiert an Magie und Zauberei? Gibt es da etwas, gab es da ein Hoch, gab es da ein Tief? Woran liegt sowas? Oder sagst du, nö, das war schon immer cool für die Menschen und die fanden sich, das fanden die schon immer interessant und mystisch sowas? Oder sagst du, naja, da gibt es auch so Durstschrecken und woran lag das dann?
Also es ist tatsächlich von Land zu Land unterschiedlich, wie Zauberei wahrgenommen wird. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, in Deutschland so ein bisschen dieses schlechte Zauberimage mit Glitzer, Kette etc. In England zum Beispiel gibt es seit 50 Jahren wirklich monatliche Zaubersendungen im BBC, also in dem Hauptprogramm der Engländer. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, wie Zauberei wahrgenommen wird. In Deutschland hat es tatsächlich momentan so ein bisschen Boom, weil wir ganz tolle Leute eben haben, die Theater momentan füllen und die auch rausgehen und sehr, sehr gute Zauberei präsentieren. Die ehrlich helfen dann natürlich auch. Ich sag mal so, in den 80ern und Anfang der 90er Jahre sehe ich schon so einen kleinen Tiefpunkt für uns Zauberer, weil wir da in dieses Image sehr, wie soll ich sagen, gepflegt wurde. Also die Zauberei ist einfach die einfachste Form der darstellenden Kunst, die du auf die Bühne bringen kannst. Das heißt, du kaufst dir ein kleines Kästchen, stellst dich auf die Bühne, drehst dreimal dran und dann kommt Nase raus. Das ist zwar nicht sonderlich unterhaltend, aber es verblüfft vielleicht den einen oder anderen. Deswegen werden natürlich auch die Zauberbühnen mit ja vielleicht nicht so qualitativ hochwertiger Zauberkunst überschüttet. Und eine Sache noch, das Hauptproblem bei uns Zauberern ist einfach, wenn du einen schlechten Sänger siehst, dann sagst du, oh, der kann aber wirklich nicht singen. Wenn du einen schlechten Schauspieler siehst, dann heißt es, naja, der hätte vielleicht doch die Schauspielschule besuchen sollen. Wenn du einen schlechten Zauberer siehst, sagst du, ich habe schon immer gesagt, dass Zauberer scheiße ist. Also sorry für die Ausdrucksweise, aber es ist tatsächlich so. Dieses Zauberei ist was für Kinder und sowas, das müssen wir jetzt noch aus den Köpfen rauskriegen, aber da sind wir auf einem ganz guten Weg durch ganz tolle Kollegen.
Wir haben heute schon gehört, da spielen natürlich in dieses schlechte Image der Zauberei, spielen natürlich auch Menschen ein, Wunderheiler, Frauenhelden, Horoskopen. Du hast ein Buch drüber geschrieben, das ist schon ein bisschen länger her, aber das dürfen wir trotzdem immer noch wärmstens empfehlen, vor allem in Zeiten wie diesen, wo man mal wieder Zeit hat zu lesen. Sei nicht abergläubisch, das bringt Unglück, heißt das Büchlein. Magst du kurz erklären, um was es da geht und was so diese typischen Kniffe sind, auf die du so überhaupt nicht stehst?
Ja, also ich bin großer Kritiker dieser ganzen Wunderheiler-Szene, dieser ganzen übersinnlichen Phänomene von Kartenlesern, von Horoskopen etc., weil ich einfach sage, ich habe so viele Leute kennengelernt, die behauptet haben, dass sie das könnten und letztendlich mit den gleichen Methoden arbeiten, die ich eben verwende. Bloß ich behaupte eben nicht, dass ich irgendwelche Fähigkeiten habe. Und das Buch ist letztendlich so aufgebaut, dass ich mir die Fragen gestellt habe, die mir am häufigsten nach meinen Shows von Zuschauern gestellt werden. Also zum Beispiel, können Sie meine Frau verschwinden lassen? Ist tatsächlich beschrieben, wie das funktioniert, aber das ist noch nebenbei. Aber auch, können Sie mal aus der Hand lesen? Ich erkläre also, wie agieren Handleser? Wie hat Nostradamus es geschafft, zu so einer Popularität zu kommen und tatsächlich mit einigen seiner Vorhersagen Treffer zu landen? Also wie arbeiten diese Menschen? Wie funktioniert das? Und das haben wir wissenschaftlich fundiert, aber auf sehr humorvolle und lustige Weise in dem Buch dann dargestellt.
Ich muss ganz kurz noch einlenken, weil du gerade erzählt hast, es gibt immer wieder Menschen, die dich nach Shows nochmal löchern möchten mit verschiedenen Fragen. Es gab eine sehr schöne Begegnung und zwar mit einer 100-Jährigen vor einiger Zeit. Das hast du auch bei dir auf Facebook gepostet, die dich unbedingt kennenlernen wollte. Das fand ich sehr schön, die Geschichte.
Das war eine wirklich ganz tolles Erlebnis. Das war eine Frau, die schon dreimal in meinen Schoß war und ich wusste davon natürlich nicht. Und dann hat mir ihre Freundin, die irgendwie 40 Jahre jünger ist, hat mir vorher eine Mail geschrieben und hat gesagt, also ich komme jetzt mit der Dame eben zum dritten Mal zu Ihnen ins Programm und ich weiß genau, sie würde sich sehr, sehr freuen, wenn sie mal hinter die Bühne dürfte und sie mal kennenlernen dürfte. Und dann außerdem hat sie noch Geburtstag gehabt an dem Tag sogar, wo ich dann da war. Ich glaube, das war oder zwei Tage später. Das heißt, ich habe da mit ihr einen Effekt gemacht von der Bühne runter und danach ist sie noch hinter die Bühne gekommen und hat gesagt, dass das für sie ganz, ganz toll ist und dass sie so alt geworden ist dadurch, dass sie eben kulturelle Veranstaltungen immer begleitet hat und immer zu kulturellen Veranstaltungen geht und das so lange macht, solange es eben geht. Neben ihrem Glas Rotwein ist das ihr wichtigster Jungbrunnen und das war schon eine tolle Begegnung, die ich da
Oh, ist das nett. Oh, ist das nett.
Christoph, es hat uns sehr gefreut, dass du für uns Zeit hattest. Wir haben uns auch fest vorgenommen, dich zu, ich sag mal, besseren Zeiten hier auch sehr, sehr gerne zu Kaffee und Kuchen im Studio begrüßen zu dürfen und dann wirklich mal so ein bisschen deine Fähigkeiten auch zu testen und uns das mal genauer anzusehen. Wir wünschen auch dir, dass es schnell wieder auch Touren- und bühnentechnisch bergauf geht und dass es bald wieder möglich sein wird, das Publikum zu begeistern, denn es ist genau das, was du ausmachst und was dich in dem Fall ja auch glücklich macht, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe.
Absolut, absolut. Es ist einfach das schönste Gefühl, wenn man Leute begeistern kann für das, was man selber auch liebt.
Das hast du mit uns auf jeden Fall schon gemacht. Also bald dann Mentalmagier Christoph bei uns und mit seinen Fähigkeiten. Mal gucken, ob er in unsere Köpfe reingucken
kann. Ich sehe schon.
Ja. So machen wir das.
Vielen lieben Dank.
Danke euch.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Vorfahren bringe ich Sie auch öfter mal zum Erstaunen?
Ständig.
Ja? Wieso?
Ich staune ständig darüber, was Sie so für lustige
was ich
und
so für
schöne
Fähigkeiten
und tolle
habe.
Leute Sie aus dem Hut zaubern, mit denen wir hier sprechen. Aus dem Hut zaubern.
Aus dem Hut.
Das war
gut.
Ungewollter Bordwitz.
Können Sie einen Zaubertrick? Haben Sie sowas auf Lager?
Ich konnte mal wahnsinnig gut und ganz toll mit Karten tricksen
Karten
und zaubern.
Lesen?
Weil mein damaliger Freund, der hat auch in dem Magic Castle in Hollywood Praktikum gemacht und der konnte wahnsinnig tolle Kartentricks. Mhm. Und wenn man ganz, ganz oft und ganz, ganz lange hinguckt, dann hat man irgendwann
den
eine
Trick
Ahnung
raus,
davon,
wirklich?
Das wo das hingegangen ist.
Und wo geht's hin?
Ja, das erfahre ich natürlich nicht. Und dann versucht man das selber und dann kriegt man das erzählt und dann ist man sozusagen in der engeren Riege der Zauberer. Und dann, ja. Habe ich aber lange nicht mehr gemacht. Ich könnte das für Sie üben, wenn Sie wollen, Herr Kollmann. Dann mache ich ein bisschen Kartentricks.
Bis nächste Woche, wenn es geht.
Ich lasse Münzen verschwinden. Oder Pizzen. In meinem Mund.
Das kann ich auch, Hoffmann. Das kann ich auch.
Ja, das kann jeder.
Wie beginnen wir jetzt dieses Wochenende? Also ich meine,
ich habe Slow Sex vor mir.
Ja?
Ich habe ein ganzes Buch mit Slow Sex vor mir.
Haben Sie da schon eine Passage, die Ihnen besonders gut gefällt?
Die ist geil. Ich schlafe beim Slow Sex ein. Ist das verkehrt? Weiß nicht. Also es klingt schon so, als dürfte man dabei einschlafen beim Slow Sex. Ich werde die Antwort, werde ich mir später mal durchlesen.
Denken Sie, es gibt Leute, die schlafen während unseres Podcasts ein? Sowas schon mal?
Oh, das hoffe ich da.
Ja, wieso?
So ein bisschen ASMR.
Ja.
Totale Entspannung.
Ja. Wahrscheinlich sitzt derjenige, der uns hört, gerade in der U-Bahn und ist gerade voll gestresst, weil er arbeiten muss, Frau Hoffmann.
Und jetzt wünschen wir euch einen wunderschönen Resttag.
Vergessen Sie meinen Geburtstag nicht, ne? Montag.
Ah ja, stimmt. Ja. Wollen Sie eigentlich sowas wie einen Kuchen?
Wäre schön.
Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Ach, Frau Hoffmann, eine Frage hätte ich an den Christoph Kuch noch gehabt.
Was denn?
Die habe ich jetzt ganz vergessen.
Was denn?
Warum braucht man bei Hellsehern einen Termin?
Das, ja, ne, wohl,
das hätten, hätte das
Gag
beantworten
wahrscheinlich.
Können,
ne? Ach,
schade.
Ja. Ich gehe nochmal aufs Klo, ne?
Ja.
Ah, ja,
aber nicht die Badewanne wieder besetzen heute. Da will ich jetzt rasieren Sie nicht wieder Ihre Strümpfe. Das ist so fürchterlich.